HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
The White House, the mighty White House, the liar tweets tonight.
The coronavirus is very well under control in our country.
The liar tweets tonight.
If we didn't test, we wouldn't have cases. But we have cases because we test.
You know, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically, that will go away in April.
So, supposing we hit the body.
Man könnte dem Körper eine Menge Licht zuführen. Ich sehe noch Desinfektionsmittel. Es setzt das Virus nach einer Minute außer Gefecht. Können wir es durch eine Injektion ins Innere bringen?
In the White House, the mighty White House, the liar tweets tonight.
Unsere Nation erlebt eine gnadenlose Kampagne, um unsere Geschichte auszulöschen, unsere Helden zu diffamieren und unsere Kinder zu indoktrinieren.
No one is more upset.
Niemand ist mehr erschüttert über die kleine Handvoll Polizisten, die sich nicht an ihren Diensteid halten, als ihre Kollegen. Meine Regierung wird die Mobgewalt stoppen und wir werden sie kalt stoppen.
He says, hush you doctors, hush reporters, hush you science nerds. Look, my ratings are through the roof when I just say happy words.
Donald Trump heißt der twitternde Löwe bzw. Lügner im Weißen Haus im Song des amerikanischen Musikers Roy Zimmerman vom April. Aus dem Lion macht er einen Liar. Trumps verwunderliches Corona-Management, sein Wahlkampf, seine Reaktion auf die Black Lives Matter-Demos, das alles und noch viel mehr über den amerikanischen Präsidenten erwarten wir in den Berichten aus dem ARD-Studio in Washington und bekommen es auch. Es gibt also viel zu berichten und zu besprechen mit unserer Washingtoner Korrespondentin Katrin Brandt über einen Präsidenten, der am 3. November wiedergewählt werden will. Die Welt kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Aber Washington und Umgebung bieten mehr als Regierungsgeschäfte. So lassen wir uns auf dieser Station der Weltreise mitnehmen in Nationalparks, Bergbaustätte und in ein Museum in Washington, in dem man sich mit einer neuen Identität ausgestattet an den Konflikten der Welt versuchen darf. Eine Chance gegen die große amerikanische Krise? Real zu managen hat die Krise, die aus mehreren Krisen besteht, US-Präsident Donald Trump. Über ihn und die politische Lage im Land wird einiges zu besprechen sein in der nächsten Stunde. Tatsächlich können die Kollegen und Kolleginnen im ARD-Studio Washington aber mittlerweile trotz Corona wieder etwas reisen. Und so nimmt uns zu Beginn der Sendung Julia Kastein mit nach Thomas, West Virginia, rund 3 Stunden Autofahrt Richtung Westen von Washington aus.
John Bright sitzt ziemlich verloren im Garten der Purple Fiddle in Thomas, West Virginia. Terrassenförmig schmiegt sich der Ort an den Osthang über dem Blackwater River. Parallel zum Fluss reihen sich die imposanten 3-stöckigen Backsteingebäude mit ihren Zierfassaden aus Blech. Die Purple Fiddle residiert in einem rostroten Bau mit lila Holzsäulen und einer langen Geschichte.
Oh yeah, the Topolo store 100 years ago was the Walmart of Thomas.
Das hier war der Walmart von Thomas. Hier gab es alles: Lebensmittel, Bier, Stiefel, Helme, Lampen.
Yeah, they sold everything.
Ein Laster mit Baumstämmen dröhnt vorbei. Die pittoreske Hauptstraße mit ihren Galerien, Antikläden und dem ehemaligen Opernhaus ist offiziell ein Highway. Aber sonst ist es momentan sehr still in der Purple Fiddle. Seit Mitte März hat hier wegen Corona keine Band mehr gespielt. John, ein ehemaliger Fotojournalist, hat 20 Jahre gebraucht, um aus der Fiddle einen überregional bekannten Musiktreff zu machen. Jetzt steht sein Lebenswerk auf dem Spiel.
Wir sind eigentlich als Konzertschuppen bekannt. Und wir haben keine Ahnung, wann wir wieder Live-Musik machen können.
Es ist nicht die erste Krise, die Thomas erschüttert. Das Ende des Bergbaus besiegelte fast auch das Schicksal des Ortes. Bis die Künstler kamen. Seth Pitt aus Michigan war der Erste.
Ich bin aus einer Laune heraus hier gelandet. Irgendjemand hat mir erzählt, es wird dir hier gefallen. Die Landschaft ist schön. Aber vor allem ist es einfach eine tolle Gemeinschaft hier.
Inzwischen hat Thomas eine Kunstszene, die man eher in einem urbanen Hipsterviertel als in der Provinz vermuten würde. Auch der Fotograf John Ryan Brubaker lebt jetzt hier.
This is coming right into our peak season.
Das ist eigentlich unsere Hauptsaison. Zwischen Mai und September, da verkaufen wir am meisten. Also es ist schon eine schwierige Zeit, um geschlossen zu sein. Aber mir fällt es echt schwer zu sagen, wir machen unsere Kunsträume, wenn das irgendein Risiko birgt.
Im Umgang mit der Pandemie spiegelt sich in Thomas die Zerrissenheit der Nation. Die zugezogenen liberalen Künstler in der historischen Altstadt tragen Maske und sind sehr vorsichtig. 200 Meter weiter den Hang hinauf hat die Kneipe der Alteingesessenen dagegen wieder fast Normalbetrieb. Im Country Road Saloon ist um die Mittagszeit schon reger Betrieb. Wer hier Maske trägt, wird belächelt oder beäugt. Wirt Gary Riggs mit Baseballkappe und grauem Bart trägt auch keine.
Ich bin in der Hochrisikogruppe, 63 Jahre alt und hatte schon zwei Herzinfarkte. Aber wenn ich das Virus jetzt bekäme, würde ich nicht sagen, oh Gott, warum ich, sondern ich bin jetzt dran.
Oh, okay, it's my time.
Über der Stadt thronen die drei Kirchen des Ortes. Jay Bunting mit rotem Rübezahlbart ist der Pfarrer der Methodisten.
Tourism is what's keeping this area open.
Der Tourismus ist das Einzige, was die Gegend am Leben hält. Eines der letzten großen Sägewerke hat gerade dicht gemacht. Wenn die Jobs weg sind, wo sollen die Familien dann hin?
When those jobs leave, where are the families gonna go?
John von der Purple Fiddle will so schnell nicht aufgeben. Für Ende Juli hat er ein Gratiskonzert auf der Terrasse geplant. Der Crossover-Musiker Michael Solon aus Kalifornien soll spielen. Und John ist sich sicher, Thomas wird auch diese Krise überleben.
Yeah, we're gonna survive just fine. And when the sinners have all gone away,
what is anybody left? Die Zuversicht bleibt in Thomas, West Virginia. Take me home. Ich begrüße Katrin Brandt vom ARD-Studio in Washington, Studioleiterin dort. Sie begleitet uns durch die nächste Stunde hier in der HR2-Weltreise bei der Tag. Wie steht es denn, Frau Brandt, sonst mit der Zuversicht in den Regionen der USA, für die Sie mit Ihren Kollegen und Kolleginnen zuständig sind?
Ach, ich habe eben gerade so gedacht, ist es noch Zuversicht oder ist es schon Galgenhumor? Ich habe mich gerade hier informiert, die Bürgermeisterin von Washington D.C. hat einen neuen Erlass rausgegeben und noch einmal die Maskenpflicht für uns Einwohner hier verschärft. Und wir müssen jetzt Maske immer tragen, es sei denn, wir essen und trinken draußen oder wir machen intensiv Sport. Was für mich bedeutet, wenn ich zum Studio radle bergab, muss ich eine Maske aufziehen. Und wenn ich zurückfahre nach Hause bergauf, steil bergauf, brauche ich keine Maske zu tragen. So machen wir uns unseren Alltag hier ein bisschen schön.
Das heißt, man macht sich schön, Zuversicht ist es nicht wirklich, weil eben doch die Zahlen dramatisch sind, auch in den USA. Auch von der Zerrissenheit spricht Julia Kastein eben in ihrem Bericht, die sie in Thomas gesehen hat und sieht das übertragbar auf die Zerrissenheit des Landes. Würden Sie von einer Spaltung des gesamten Landes in Zusammenhang mit Corona sprechen?
Eigentlich nicht. Also wenn man auf Umfrageergebnisse guckt, stellt man fest, dass 80% der Amerikaner sagen, dass sie entweder immer oder doch zumindest meistens Maske tragen, wenn sie sich unter Menschen bewegen. Das ist schon eine klare Aussage, dass die Amerikaner sich doch deutlich mit der Maske inzwischen arrangiert haben und seit der Präsident beispielsweise gestern ja auch dringend drum gebeten hat und zumindest angedeutet hat, dass er für diesen Termin, diesen Pressetermin eine in der Hosentasche hatte, kann man doch sagen, es ist die Corona ist präsent, aber die unterschiedlichen Regionen gehen natürlich sehr unterschiedlich damit um. Also wie hier gerade an der Ostküste in Staaten, die stark von Demokraten regiert werden, halten uns eher an die Abstandsregeln und sind disziplinierter, was das Ganze angeht, weil die Demokraten, auch das zeigen Umfragen, das Virus insgesamt ernster nehmen. Anhänger der Republikaner tun das nicht und den Preis zahlen jetzt gerade eben Texas und Florida beispielsweise, wo zu früh die Regeln gelockert worden sind und wo jetzt täglich neue, in Anführungsstriche, Rekorde gebrochen werden, wenn es um die Infektionszahlen angeht. Spaltung nicht, aber doch sehr unterschiedliche Mentalitäten, was den Begriff persönliche Freiheit angeht.
Aber die Bevölkerung ist unterschiedlich betroffen von Corona. Wir haben das gestern auch in unserer Sendung aus New York gehört. Die Ärmsten trifft es am stärksten, wie durch ein Brennglas lässt die Pandemie auch in den USA vorhandene Missstände deutlich, noch deutlicher werden. Dazu kam der gewaltsame Tod von George Floyd durch einen Polizisten Ende Mai und seitdem die in ganz USA laufenden Demonstrationen mit dem Black Lives Matter Bannern, mit Bannern, mit denen gegen rassistische Strukturen in den USA protestiert wird. In mehreren Städten laufen die Demonstrationen unermüdlich weiter. Spaltet dieser Protest die Nation?
Ich würde sagen, eher noch als das Coronavirus. Da geht es ja im Kern um die Frage, wie deuten wir die amerikanische Geschichte? Wer hat die Deutungshoheit über die amerikanische Geschichte? Das ist ganz klar bis jetzt immer der weiße Mann gewesen. Die Weißen in den USA besetzen alle Schlüsselpositionen. Die unter den 10 Reichsten sind fast ausschließlich weiße Menschen. Die Weißen sitzen im Weißen Haus. Bei den Republikanern zum Beispiel gibt es einen einzigen schwarzen Abgeordneten. Also es ist schon sehr klar, wer die Meinungshoheit hier hat. Und jetzt eben kommt eine junge Generation von Schwarzen, die vielleicht neuen Schwung in die Diskussion mitbringen, die auch unterstützt werden von vielen jungen Weißen. Und da gibt es eine sehr erregte Diskussion darüber, ist es jetzt Zeit, neu über die Sklaverei nachzudenken oder war doch bis jetzt alles ganz prima?
Es ist eine breite, laute Bürgerrechtsbewegung jetzt schon geworden. Das passt US-Präsident Trump natürlich nicht. Und er hat jetzt Einheiten der Bundespolizei nach Portland und Oregon entsandt. Gestern kam es dort wieder zu Großdemonstrationen. Die Bundespolizei hat eingegriffen, nahm auch Leute fest. Und jetzt sagt Trump, er erwägt das auch für weitere Städte, für welche, die von der Demokratischen Partei regiert werden, zum Beispiel New York oder Chicago. Arbeitet er mit solchen Maßnahmen weiter an dieser Spaltung, die Sie gerade beschrieben haben?
Ja, natürlich. Trumps Botschaft für den Wahlkampf ist, wir werden in den USA von einem linken Mob zunehmend tyrannisiert. Dieser Mob will, wir sprachen darüber, die amerikanische Geschichte neu schreiben und dieser Mob will unsere Kinder indoktrinieren und Amerika beenden. Das hat er neulich am 4. Juli tatsächlich so gesagt und seine Anhänger nehmen ihm das auch ab. Wenn wir uns hier umgucken, können wir nicht erkennen, dass sowas stattfindet. Ja, in Portland gibt es eine Auswüchse dieser Demonstrationsbewegungen. In anderen Städten wird weitgehend friedlich demonstriert. Aber er will seinen Anhängern eben signalisieren, er ist der harte Hund und er lässt nicht zu, dass an dieser Vorherrschaft der Weißen in den USA sich irgendetwas ändert.
Also arbeitet er eigentlich auf diese Art und Weise an einer Spaltung, die gar nicht so massiv da wäre ohne ihn?
Ich denke mir, ein Präsident, ein weißer Präsident zudem, der sich an alle Amerikaner richten würde, könnte da zumindest mal ein bisschen Grund reinbringen und die Verschwörungstheorien beispielsweise rausnehmen und vielleicht mal überlegen, welche Ansatzpunkte haben wir denn, aufeinander zuzugehen. Das wird trotzdem immer noch ein schwieriger Prozess werden. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Trump jemals wirklich überzeugend, wie wir das, was weiß ich, von einer Ansprache eines europäischen Politikers kennen, versucht hätte, die Amerikaner zu umarmen als Ganzes.
Katrin Brandt, ARD-Korrespondentin in Washington, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Wie kann man sich mit diesem US-Präsidenten auseinandersetzen? Sachlich, kritisch, aufklärend, ja, das ist journalistische Pflicht. Schriftstellern sind da größere Freiheiten gegeben und so hat Dave Eggers, Sie kennen ihn vielleicht als Autor des Bestsellers Der Circle, es sich gegönnt, mit einer Satire auf Donald Trump ein ganzes Büchlein zu füllen. Der Titel, Der größte Kapitän aller Zeiten. Ohne, dass darin auch nur einmal der Name des Subjekts der Auseinandersetzung genannt wird, skizziert er mit grobem Pinselstrich den Kapitän, der antritt, das Ruder des großartigen Schiffes Glory zu übernehmen.
Es gab etliche potenzielle Nachfolger des Admirals, rund ein Dutzend Besatzungsmitglieder, die bereits große Schiffe gesteuert hatten, die sich mit nautischer Navigation und mit Seerecht auskannten. Mindestens 10 von ihnen arbeiteten sogar schon seit Jahrzehnten auf diesem speziellen Schiff und kannten es bis aufs letzte Schräubchen. Während die Passagiere überlegten, welche dieser qualifizierten Personen das Ruder übernehmen könnte, ergriff einer von ihnen das Wort. »Ich mache das«, sagte er laut mit einer hellen und zugleich heiseren Stimme. Der Mann war groß und pummelig und ging ein bisschen nach vorn gebeugt, und er trug eine gelbe Feder im Haar. Alle Passagiere kannten ihn gut. Sie wussten, dass er der Typ war, der an der Minigolfanlage billige Souvenirs verkaufte, der sich von allen Erwachsenen und einigen Teenagern auf dem Schiff Geld geliehen hatte, der als Kartentrickser und Hütchenspieler Leute reinlegte, der an windigen oder regnerischen Tagen drinnen blieb, weil diese Wetterbedingungen für seine Feder katastrophal waren, und der so ziemlich alles sagte, was ihm gerade so einfiel. »Ich mag den Typen«, sagte ein Passagier. »Der sagt alles, was ihm gerade so einfällt.« »Ja«, brüllte ein anderer. Dieser Mann hatte den Spitznamen Langfinger, weil er regelmäßig Passagieren die Brieftaschen und Portemonnaies stahl und sich darauf spezialisiert hatte, Kindern Süßigkeiten zu klauen. Dann waren da noch ein Erpresser namens Benny der Schröpfer, ein Mörder namens Patsy der Mörder und ein Trottel namens Michael der Cohen. Ein Knochenbrecher wurde Freddy der Schläger genannt und ein geschniegelter Gauner hieß Paul der Manafort. Und sie beide, sie alle jubelten am lautesten für den Mann mit der gelben Feder. Sie und die übrigen Upskirt-Jungs, denn so nannten sie sich, amüsierten sich köstlich bei der Vorstellung, dass ihr Kumpel, den sie alle insgeheim fast unerträglich vulgär und dünnhäutig fanden, Kapitän werden würde. »Lasst mich Kapitän werden«, brüllte der Mann mit der gelben Feder. Er war vorher noch nie Kapitän gewesen, er hatte nie ein Schiff irgendwelcher Art kommandiert und hatte die vorherigen Kapitäne laut und oft beschimpft.
Dave Eggers, der größte Kapitän aller Zeiten, gerade erschienen bei Giebenheuer und Witsch, Fortsetzung folgt. HR2, der Tag auf Weltreise, heute in Washington und dem Berichtsgebiet des ARD-Studios dort unterwegs. Das sage ich deswegen, weil wir uns jetzt noch ein bisschen mehr Richtung Westen von der amerikanischen Hauptstadt Washington entfernen. Als im 19. Jahrhundert Siedler, Trapper und Soldaten noch weiter Richtung Westen zogen, den Westen eroberten, drangen sie von St. Louis, Missouri aus in den neuen Teil der USA vor. Daran erinnert noch heute ein gewaltiger Torbogen, der Gateway Arch in St. Louis, den Arthur Landwehr sich angeschaut hat.
Ein Ausflugsdampfer auf dem Mississippi, dem Old Mighty River. Am Ufer vor der Skyline von St. Louis ragt ein riesiger silberfarbener Bogen in den Himmel. 192 Meter hoch ist der Gateway Arch. Höher als der Kölner Dom, der Torbogen zum amerikanischen Westen.
A mix of cultures were here on the riverfront and in St. Louis. So we had enslaved people, free people of color, American Indians, French, Spanish. Everyone was kind of coming together.
Hier am Fluss in St. Louis gab es diese große Mischung der Kulturen: Sklaven, freie Dunkelhäutige, amerikanische Ureinwohner, Franzosen, Spanier, sagt Aaron Hilligers Folkman, Rangerin im Gateway Arch National Park. Hier ging sie los, die Besiedlung des amerikanischen Westens. Hier begann für Tausende der Trek mit ihrem Planwagen in eine neue Heimat, an die der Torbogen erinnert.
In the wagons were the things that the family needed to survive the trip, and the family would walk the 2200 miles.
In den Wagen, da waren die Dinge, die die Menschen brauchten, um die Reise zu überleben. Die Familien liefen nebenher, die ganzen 3500 Kilometer. Für die sie im Durchschnitt 111 Tage brauchten und im September angekommen sein mussten, um nicht in den Rocky Mountains zu erfrieren. Zum Beispiel solch einen Wagen kann man im völlig neu gestalteten Museum unter dem Arch sehen. Ein Museum für einen entscheidenden Wendepunkt in dem, was Amerika bedeutet. Was die Menschen eigentlich suchten, die wieder einmal die Sicherheit ihrer Heimat aufgaben, um auf einem der Trails genannten Routen nach Westen zu ziehen. Da war der Oregon Trail. Den nahmen die, die neues Land bestellen wollten. Und davon biegt der California Trail ab für die Goldsucher. Und dann der Mormonen Trail für die, die nach religiöser Freiheit suchten.
And then you can see the Mormon Trail where people went to seek religious freedom.
Früher galt die Eroberung des Westens als großes Glück. Die Besiedlung als Erfolg für die jungen Vereinigten Staaten. Die neue Gedenkstätte und ihr Museum zeigen jetzt ein anderes Bild. Unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dasselbe Geschehen.
The problem was that these people that were spreading out across the country, there were already people out there. So there were already American Indians out there, there were already Spanish people out there, Mexican people out there.
Das Problem war doch, dass diese Leute, die sich über das Land ausbreiteten, auf Menschen trafen, die schon da waren. Indianer, Spanier, Mexikaner. Und das lernt man. Wie erlebten diejenigen es, die schon dort siedelten, als diese Tracks von Ochsenkarren mit ganzen Familien in ihr Land zogen, um dort zu bleiben? Und über all dem der Gateway Arch.
Because of the shape of the arch, the tram system is like an elevator and a Ferris wheel, kind of meshed together.
Wegen der Form des Bogens ist der Zug im Inneren eine Mischung aus Aufzug und Riesenrad. Der Gateway Arch ist als Erlebnis angelegt. Man steigt in kleine Kabinen, die einen an die Spitze tragen, dort wo Fenster den Blick über die Prärie freigeben.
It's a really nice view. You can see everything in St. Louis on a clear day at least.
Yeah, you can see the horizon for ever. Yeah, it's really cool.
Besucher sind fasziniert vom weiten Blick, von der Stadt unter ihnen, von der Weite des Landes, durchschnitten vom Mississippi. Auf der einen Seite im Osten Illinois. Und nach Westen Missouri, bis über den Horizont hinaus.
Mit dieser Besiedlung Anfang des 19. Jahrhunderts Richtung Westen wurde die Ausbreitung der USA bis an die Pazifikküste möglich. Bei der Eroberung des Westens, wie gehört, prallten allerdings Kulturen aufeinander. Katrin Brandt, ARD-Korrespondentin in Washington. Heute kommt keiner in die USA so leicht rein, zu Corona-Zeiten sowieso nicht. Kulturen prallen trotzdem aufeinander. Im Wahlkampf 2016 hat Trump gegen die Mexikaner gewettert, gegen Muslime und alle Fremden. Das Thema scheint so ein bisschen in den Hintergrund gerückt im Moment, oder?
Naja, es kommt ja tatsächlich wirklich keiner mehr rein. Also er hat früh, Ende Februar, die Grenze oder sagen wir mal die Flughäfen Richtung China dicht gemacht. Mitte März kam das Einreiseverbot für den Schengen-Raum. Und Kanada, Mexiko ist überall immer noch schwierig. Das heißt, das Migrationsproblem ist erstmal durch das Coronavirus in den Hintergrund gerückt. Aber es bleibt natürlich als Thema weiter vorhanden. Und zum Beispiel Joe Biden, der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hat schon angekündigt, dass er an Tag 1, wenn er denn Präsident wird, zum Beispiel das Einreiseverbot für Muslime zum Beispiel aus dem Iran wieder aufheben wird, weil er sagt, das ist eine ganz klare Diskriminierung. Ich weiß nicht, ob er damit bei den amerikanischen Wählern tatsächlich punkten kann, weil die Stimmung in Richtung Einwanderung generell ist sehr aufgeladen, würde ich mal sagen.
Allerdings sind die, die im Land sind, wie zum Beispiel die Hispanics, keine Freunde von Trump.
Ja und nein. Also es gab immer die Hoffnung, dass sich vielleicht die Hispanics den Republikanern zuwenden könnten, weil sie ja so schön katholisch sind und auch konservativ sind. Aber so funktioniert das natürlich nicht. Also viele Hispanics haben nicht vergessen, dass Donald Trump, Sie haben es ja gerade gesagt, im Wahlkampf die Mexikaner beschimpft hat und pauschal gesagt hat, das sind alles Vergewaltiger. Okay, wären vielleicht ein paar nette Menschen dabei, aber so grundsätzlich und überhaupt. Und wir konnten das neulich sehen, da hat sich eine Welle von Protest aufgebaut. Da war nämlich der Chef eines bekannten Nahrungsmittelkonzerns im Weißen Haus. Goya kennt ja jeder, steht auf Bohnen, auf Reis, auf Öl drauf. Und dieser Chef hat sehr demütig Trump gegenüber gesagt, sie seien doch gesegnet, einen solchen Präsidenten zu haben. Woraufhin es über Twitter und Facebook einen Boykottaufruf gegen diese Produkte gab. Woraufhin Donald Trump wiederum und seine Tochter Ivanka sich mit Produkten dieser Firma haben fotografieren lassen. Also das war stark bizarr. Zeigt aber, dass die Stimmung zwischen Trump und zumindest den jungen Latinos sehr angespannt ist.
Die Bohnenbilder gingen dann um die Welt. Ja. Es gab ja auch eine ethische Debatte darüber.
War das nicht sogar Schleichwerbung? Ja. Genau. Also,
Na gut, wir hatten das
Als Deutscher kann man nicht aufhören zu staunen. Es ist wirklich irre.
Das stimmt. Die Landwirtschaftsministerin hat sich auch mal mit dem Nestle-Chef schon ablichten lassen. Wir hatten auch solche Debatten. Also insofern sicher nicht Trump mit Trump vergleichbar. Trump gab ja eben, weil Sie haben es ja eben auch schon mal angesprochen, 2016 auch ein Versprechen an die Wähler. Er wird eine Grenzmauer an der Grenze zu Mexiko errichten. Vor 2 Jahren, vor den Kongresswahlen, entsandte er dann nochmal Truppen an die Grenze mit Mexiko, um dort eine imaginäre Invasion illegaler Einwanderer zu stoppen. Was ist denn aus diesem einstigen Versprechen geworden?
Ja, ich habe da ein bisschen nachgeblättert und versucht, aktuelle Zahlen zu bekommen. Also seit Amtsantritt sind 216 Meilen gebaut worden. Das sind ungefähr 350 Kilometer. Das sind aber keinesfalls neue Mauerstücke, wobei man sich auch immer noch genau angucken muss, welche Art von Mauer ist es denn? Ist es nur ein Zaun oder was Gebautes oder vielleicht auch einfach nur ein Landschaftsabschnitt, der schwer zu durchqueren ist? Und von diesen 216 Meilen sind gerade mal 3 wirklich neu gebaut. Der Rest war Instandsetzung. Aber für dieses Jahr hat er sich vorgenommen, bis zur Wahl, also bis Ende des Jahres, 450 Meilen zu bauen. Das sind dann 730 Kilometer. Also er will auf jeden Fall mit diesem Thema nochmal in die Wahl hineinkommen, weil er eben an die Wand malt, wenn die Demokraten kommen, dann lassen sie alle Einwanderer wieder rein und die kriegen dann nochmal extra Geld und was auch immer er sich dann an Ideen bis hin zu Lügen ausdenkt.
Er hat ja noch andere Fronten aufgemacht. Ausländische Forscher und Fachkräfte haben es unter Trump ohnehin schwerer, ins Land zu kommen. Manche kehren auch schon den Rücken. Und jetzt hat er gesagt, ausländische Studierende, die wegen Corona nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, verwies er auch des Landes. Zu was wird das führen?
Ja, diese Geschichte speziell hat er wieder zurückrollen lassen müssen, könnte man fast sagen, weil viele Universitäten, auch große und bekannte Namen waren darunter, protestiert haben. Und tatsächlich haben wir jetzt ein Edikt gesehen, in dem es heißt, dass Studenten, die schon ein Visum haben, tatsächlich ins Land kommen. Aber das ist natürlich das große Problem. Was machen Firmen, was machen Universitäten, was machen Betriebe, Einrichtungen, die auf den Austausch mit anderen Ländern angewiesen sind? Und in dieser globalisierten Welt ist das ja jeder. Was machen die, wenn Trump die Grenzen dicht macht? Wahrscheinlich wird er das nicht ewig aufrechterhalten können, aber im Moment kann er zum Beispiel wunderbar auch Richtung China mit geistigem Diebstahl, Diebstahl geistigen Eigentums und ähnlichen Sachen argumentieren. Es gibt viele, die meinen, dass America First wirklich das Beste ist, was er sich je ausgedacht hat.
Katrin Brandt mit Eindrücken und Einschätzungen aus dem Studio Washington. Sie bleiben uns noch zugeschaltet. Blättern wir weiter in der Trump-Satire von Dave Eggers. Irgendwie schafft es die zwielichtige Gestalt, die Kapitän des Schiffes Glory werden will, die Leute für sich zu begeistern.
»Lasst mich Kapitän werden«, rief er wieder. Langfinger und Sweetie und Pete das Rohr habe ich vergessen, er schlug mit Metallrohren auf andere ein, lachten, weil die Idee, ihr Freund könnte Kapitän werden, schwachsinnig war. Komplett irre. Auch viele andere Passagiere lachten, weil alle Passagiere wussten, dass der Mann mit der gelben Feder ein Tölpel und völlig ungeeignet war. Außerdem war er allen als notorischer, unverbesserlicher Lügner bekannt. Wenn er $43 in der Tasche hatte, sagte er, er hätte $76. Wenn er beim Kartenspiel oder beim Golf verlor, ging er und erzählte dem Erstbesten, der ihm über den Weg lief, er hätte gewonnen. Er log, auch wenn es keinen Grund gab zu lügen. »Diesmal lüge ich nicht, und es ist kein Witz«, sagte er und setzte eine ernste Miene auf, indem er die Lippen spitzte, wie ernste Leute das machen. Dann legte er eine Hand aufs Herz und sang ein patriotisches Lied, bis er den Text nicht mehr weiter wusste. »Hören wir uns an, was er zu sagen hat«, sagte ein neunfacher Großvater, der in jeder Hinsicht vernünftig und redlich war. Die Passagiere fragten den Mann mit der gelben Feder, wie er zum Thema Steuern stehe. »Nur Idioten zahlen Steuern«, sagte er. »Hurra«, riefen viele der Passagiere. Sie fanden, das war ein neuartiger Ansatz in Sachen Steuerzahlung. Einfach keine zahlen. Mit diesem einen Satz gewann die Kandidatur des Mannes mit der gelben Feder beträchtlich an Dynamik. »Ich erkläre«, sagte der neunfache Großvater, der in jeder Hinsicht vernünftig und redlich war, »dass wir so jemanden brauchen, der mal alles umkrempelt. Alles umkrempeln. Alles umkrempeln.«
Einfache Botschaften ziehen bei der Kapitänsbewerbung. Was passiert, wenn er das Ruder übernimmt, erfahren Sie später bei Dave Eggers und bei uns. HR2, der Tag auf Weltreise heute in Washington. Die USA sind als Reiseland bekannt für ihre über 50 Nationalparks mit spektakulären geschützten Naturlandschaften. So beliebt sind sie als Reiseziel, dass die Massen der Reisenden schon wieder zur Bedrohung werden können in normalen Zeiten. Es in der Hauptsaison Zutrittsbeschränkungen gibt. Weniger bekannt, aber nicht unbedingt weniger spektakulär sind die State Parks. Diese natur- oder denkmalgeschützten Gebiete gibt es in allen US-Bundesstaaten. Teilweise reicht ihre Größe an die der Nationalparks heran. Auch während der Corona-Pandemie ist dort genug Platz. Thorsten Teichmann war in Sedona, Arizona, die von State Parks umgeben ist, eine Stadt.
So ein Foto muss jeder haben. Ein roter Felsen, der sich wie ein schmaler Bogen über die Ebene von Kiefernwäldern spannt. Und am schmalsten Punkt der Felsbrücke kann man sich ganz allein vorn an die Kante setzen.
Oh, absolutely. It looks worse from this angle than it does from that angle.
Direkt von vorn sehe es gefährlicher aus als von der Seite, sagt Eva, eine Touristin aus Großbritannien. Sie hat ihr Foto schon. Es ist viel breiter, wenn man drauf steht, wirklich. Denn ich habe viel Angst, aber es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Teufelsbrücke heißt der Felsbogen. Er gehört zu einer Reihe von State Parks rund um die Stadt Sedona im US-Bundesstaat Arizona. Sedona liegt auf 1300 Metern Höhe. In direkter Umgebung steigen rote Felsen in den meist blauen Himmel. Heidi Erickson ist Managerin im wohl bekanntesten Park, im Red Rock State Park.
Iconic rock feature in Sedona over here to the left. It's called Cathedral Rock.
the most photographed formation in Sedona.
Die meist fotografierte Felsformation sieht aus wie Türme und Kuppeln einer Kathedrale aus rotem Sandstein. Die Hänge darunter sind wieder gesäumt mit dunkelgrünen Kiefern. Dabei gehört das Gebiet streng genommen zu einer Wüste. Der gesamte Südwesten hat wenig Niederschlag im Vergleich zum mittleren Westen oder der Ostküste. Wir sind in einer Wüste, denn unsere Niederschlagsmenge liegt unter einer bestimmten Marke. Trotzdem führt das gesamte Jahr über der Oak Creek Wasser. Am Ufer stehen weit ausladende Pappeln. Im Herbst färben sich die Blätter gelb, passend zum Grün der Kiefern, dem Rot der Felsen und dem Blau des Himmels.
You're right. Morning and evening is the best time to paint when you got your long shadows.
Morgens und abends sei die beste Zeit zum Malen, erzählt Joe. Er hat seine Staffelei unterhalb eines massiven Felsens aufgestellt.
There's a group of about 40 artists.
Es gibt eine Gruppe von 40 Künstlern. Ich bin einer von ihnen. Wir malen heute alle und dann haben wir eine Ausstellung am Abend und erhalten Preise. Mal sehen, was passiert. Die Schönheit der Parks zieht viele an, auch Menschen, die auf der Suche nach sich selbst sind, die den Steinen spirituelle Bedeutung beimessen, die von der heilenden Kraft überzeugt sind. Die Stadt der Spinner hatte deshalb einmal ein deutsches Reisemagazin getitelt.
What are your best sellers?
Man kann sich zwischen zwei Wanderungen aber in der Fudge Company auch einfach mit dunklem, gesalzenen Karamell oder mit Schokoladenfudge und gemahlenen Pekannüssen eindecken. Eine Stärkung vor der letzten Station, dem Slide Rock Park. Eine Art natürliche Wasserrutsche. Allerdings hatte Parkmanagerin Heidi gewarnt, das Wasser hat manchmal nicht mehr als 4 Grad Celsius. Das Wasser kommt aus Quellen. Die Quellen liegen unter der Erde. Und wenn das Wasser Slide Rock erreicht, war es noch nicht lang genug in der Sonne.
1, 2, 3.
Das Wasser ist klar, aber entsetzlich kalt. Ihr Sohn habe das auch mal gemacht, erklärt eine Amerikanerin am Ufer mitfühlend, direkt nachdem der Schnee geschmolzen war. Man werde nicht krank davon, versichert die Zuschauerin. Und wenn doch? Vielleicht sollte man sich am Ende noch mehr Schokoladenfudge kaufen.
In Arizona und damit schon fast an der Ostküste war Thorsten Teichmann für diesen Bericht. Katrin Brandt, ARD-Korrespondentin in Washington, im größten Studio der 3 ARD-Studios und für alles zuständig, was die anderen nicht abdecken, vor allem aber für die große Politik. Schauen wir mal auf die erste Amtszeit Trumps. Am Anfang haben ja alle weltweit eigentlich immer nur den Kopf geschüttelt, wenn Trump irgendwas gesagt oder getweetet hat. Sind Sie über die Jahre aus dem Kopfschütteln rausgekommen?
Nein, eigentlich nicht. Und wenn ich das so angucke, was die Kollegen von den, sagen wir mal, etablierten großen linksliberalen Medien tun, die sind jederzeit bereit, sich von Trump und einem Tweet durch die Woche treiben zu lassen und immer wieder aufs Neue zu schreiben. Also wir dachten, tiefer könne man nicht fallen und er hat es wieder geschafft und er ist nochmal, hat sich nochmal selber unterboten. Die Washington Post ist ja auch weiterhin dabei, seine Lügen und irreführenden Behauptungen aufzulisten. Ich glaube, um Weihnachten rum waren wir bei 15.000. Ich nehme an, im Wahljahr wird das nochmal extra ein bisschen mehr werden. Also die man wird ein bisschen immun und versucht, die Schwelle immer wieder ein bisschen zu variieren. Aber es hört einfach nicht auf. Es ist immer noch, es fällt einem immer noch der Kinnladen runter.
Aber Sie können ja nicht sagen, ach, der schon wieder. Also das darf man einfach dann in dieser Position nicht. Man kann ihn auch nicht abtun als Sonderling, sondern er ist nun mal der US-Präsident. Wie kommt man aus mit dieser Spannung klar?
Das ist genau der Punkt. Trump twittert zwar sinnlos in der Gegend rum, aber er ist eben... Er richtet damit echten Schaden an. Und deswegen muss man immer wieder drauf einsteigen und muss immer wieder gucken, ist das jetzt eine Ankündigung, die er nur macht, ganz einfach, weil er sich darüber amüsieren möchte, wie die Medien hinter ihm herrennen. Genau das hat er ja bei diesem berühmten Bleichmitteltrinken-Beispiel gesagt. Er hätte ja einfach nur mal gucken wollen, ob die drauf anspringen und es wäre ein Witz gewesen. Und dann hat er später gesagt, er macht keine Witze. Also jede neue Variante sorgt dafür, dass es halt wieder eine Schlagzeile gibt. Aber manche Schlagzeilen
betreffen eben wirkliche Menschen. Und wenn es um Menschen an Grenzen geht, die nicht reingelassen werden, oder Kinder, die ihren Eltern weggenommen werden, oder wenn es jetzt gerade zum Beispiel, aktuelles Beispiel, um drohenden Wahlbetrug durch Briefwahl geht. Mhm. Er zerstört das Vertrauen in die Demokratie mit dem, was er da macht. Und deswegen kann man das nicht als Äußerung eines sonst wie gearteten Irren abtun.
Schauen wir auf das, was er versprochen oder was er vorhatte nach der letzten Wahl und was daraus geworden ist. Ein Thema war Obamacare, das Gesundheitssystem, mit dem alle Menschen besser versorgt und abgesichert sein sollten. Das wollte er zurückdrehen. Das andere war die Ökologie, mit der er wenig am Hut hat. Was ist aus diesen Themen geworden?
Also an Obamacare hat er sich bisher die Zähne ausgebissen, und die Pandemie ist natürlich auch nicht wirklich ein guter Rahmen, um mit einer Gesundheitsversorgung abzurechnen, die nachweislich viele Menschen besser gestellt hat, als sie vorher waren. Aber die Republikaner werden vor der Wahl einen erneuten Versuch unternehmen. Sie versuchen das dann en bloc abzuschaffen. Sie versuchen es auch über den gerichtlichen Weg. Das hat bislang aber auch noch nicht funktioniert. Was die Umwelt angeht, ist er sehr viel erfolgreicher, muss man sagen. Also sein großes Programm heißt ja Bürokratie abbauen. Und Bürokratie abbauen heißt in erster Linie, die Schürfrechte für die Ölindustrie zu verbessern, die Umweltauflagen zu minimieren, was zum Beispiel den Methanausstoß beim Fracking und Ähnliches angeht. Er erlaubt das Bohren in Alaska, er kratzt an Nationalparks und lässt sich da feiern. Und die Industrie liebt ihn dafür, denn Ölindustrie gibt viel Geld für seine Kampagnen, ist ein großer Arbeitgeber, damit kann er auf jeden Fall Punkte machen.
Und nebenbei erklärt er den Klimawandel einfach sprachlich schon mal für nicht vorhanden und redet nur noch vom Wetter. Auch außenpolitisch ist Trump ja sehr speziell unterwegs. Er wendet sich von der Weltgemeinschaft ab. Zuletzt ist er mitten in der Pandemie, hat er den Austritt aus der WHO, aus der Weltgesundheitsorganisation, verkündet. Er übt Druck aus auf die NATO-Staaten. Was steckt dahinter?
Das steht alles unter der großen Überschrift America First. Also er hat gesagt, Amerika kommt alleine besser zurecht. Er betrachtet internationale Institutionen als Geldfresser und insgesamt überflüssig. Er hält überhaupt nichts von Kompromissen. Er glaubt, in Konflikten kann es immer nur einen Gewinner geben. Und auf die Art und Weise kann man natürlich keine internationalen Konflikte lösen. So funktioniert Politik einfach nicht. Das wissen wir Europäer, dass man aufeinander zugehen muss. Und manchmal wird es auch teuer. Aber es kann durchaus gute Ergebnisse dabei geben. Bei der WHO, das ist nochmal ein Sonderfall, weil er behauptet, die WHO sei von China infiltriert und habe geholfen, den Ausbruch des Virus in Wuhan zu vertuschen, und deswegen seien so viele Menschen gestorben. Mhm. China ist nochmal eine spezielle Kiste. Da versucht er über Handelskrieg, jetzt hat er also gerade auch beschlossen, ein Konsulat in Houston zuzumachen. Also er eskaliert da immer weiter, weil er weiß, das kommt gut an bei seiner Basis. Gegen China und dagegen, dass China die USA über den Tisch zieht, aufzustehen, dafür kriegt er immer sehr viel Applaus.
Offensichtlich keine Besserung in Sicht, auch nicht bei den US und also bei dem Verhältnis USA mit China. Der Streit um die politische Führung in der Welt hält an. Katrin Brandt, ARD-Korrespondentin in Washington, wir sprechen gleich noch einmal. Der größte Kapitän aller Zeiten, so hat Dave Eggers seine Trump-Satire betitelt. Jetzt ist der Kapitän im Amt und dabei nicht ganz alleine.
Mit seiner Tochter an seiner Seite fühlte der Kapitän sich gleich viel besser. Seine Tochter hatte aber ihre Puppe mitgebracht. Und der Anblick dieser schlaffen, jungen Puppe mit rosigen Wangen und schwarzen, leeren Augen gab ihm jedes Mal zu denken. Der leblose, unechte Junge hatte etwas Ausdrucksloses und zugleich Unheimliches an sich. Aber da seine Tochter die Puppe liebte, blieb dem Kapitän nichts anderes übrig, als das Zweiergespann zu akzeptieren. Es gab jedoch noch andere Subjekte in seiner Umgebung, die den Kapitän noch mehr ärgerten. »Wer sind die ganzen Leute um uns herum?«, fragte er. »Das ist die Besatzung, Dad. Sie helfen, das Schiff zu steuern. Das da ist der leitende Ingenieur und das da ist der erste Offizier. Und das da ist...« »Stopp«, sagte der Kapitän. »Bitte hör auf!« Von den vielen Fachbegriffen tat ihm nämlich bereits das Hirn weh. Umgeben von Leuten, die er nicht selbst angeheuert hatte, fühlte sich der Kapitän unwohl. Der Kapitän flüsterte seiner Tochter den Vorschlag zu, alle Männer und Frauen auf der Brücke zu feuern. Und die Tochter des Kapitäns zuckte mit den Achseln. Sie hielt es nicht für eine gute Idee, das ganze Navigationspersonal zu feuern, aber andererseits glaubte sie nicht, dass es ihr als Hauptberaterin des Kapitäns zustand, ihm das zu sagen. Aber der Gedanke, sie alle tatsächlich zu feuern, bereitete ihm Bauchschmerzen. Daher bat er seine Tochter, es zu tun. Achselzuckend entließ sie den ersten Offizier, den leitenden Ingenieur, den Quartiermeister, den ersten Funker, die Sicherheitsoffiziere, die Steuerbordwache und so weiter. Kurz gesagt, jeden auf dem Schiff, der wusste, wie ein Schiff bedient wurde und in Hörweite war. Als sie gegangen waren, war die Brücke leer und der Kapitän fühlte sich um einiges wohler. Einige Minuten lang saßen der Kapitän und seine Tochter und ihre Puppe schweigend da. Sie waren alle drei bereits gelangweilt und wünschten, sie könnten woanders sein. »Ich werde eine Durchsage machen«, sagte der Kapitän. Er schaltete das Mikrofon ein, das mit Lautsprechern auf dem ganzen Schiff verbunden war. »Wir werden euch mit auf eine Reise nehmen, die ihr nie vergessen werdet«, sagte er.
Unvergesslich. Der größte Kapitän aller Zeiten von Dave Eggers erschien bei Kiepenheuer und Witsch und man wünscht sich, dass es doch nur so lustig wäre. HR2, der Tag auf Weltreise heute in Washington. Wer möchte schon wirklich amerikanischer Präsident werden oder Doppelagent? Den meisten, mir auch, reicht es, das Tun der Großen zu beobachten oder den fiktiven Geheimdienstlern in einem unterhaltsamen Spielfilm zum Beispiel zuzuschauen. Einsteigen in eine andere Identität als Gedankenspiel, das hat aber sehr wohl einen Reiz. Das kann man im Spy Museum und damit sind wir auch zurück in Washington D.C., der amerikanischen Hauptstadt. Thorsten Teichmann hat sich dort das Spiel mit den Identitäten angeschaut.
Geheimnis, Puzzle oder Mystery? So ordnen Geheimagenten ihre Informationen vor der Analyse. Und Besucher des neuen Spy-Museums in Amerikas Hauptstadt Washington D.C. können das jetzt auch. Zum Beispiel anhand der Kuba-Krise. 1962 drohte ein dritter Weltkrieg, eine direkte Konfrontation der Supermächte, also der Sowjetunion und der USA.
Besucher erfahren Details aus dem Leben von US-Präsident Kennedy und über den russischen Ministerpräsidenten
Khrushchev.
Das ist Alexis Albion. Sie ist Kuratorin im Museum.
Sie können Persönlichkeitsanalysen der beiden erstellen und müssen abschätzen, um welchen Preis beide bereit wären, Krieg zu führen. Um Kuba.
Den Gegner richtig lesen, Informationen bewerten, Vorurteile ausblenden. Darum ging es damals und darum geht es heute, zum Beispiel im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Iran. Mit Wissen und mit Unterhaltung kann sich das Internationale Museum für Spionage in Washington halten. In einer Stadt, in der die meisten anderen Museen kostenfrei sind. Die privat finanzierte Sammlung baut sogar spektakulär aus. 162 Millionen US-Dollar hat der Neubau gekostet.
So here's your cover identity. Peyton Segura.
Zu Beginn bekommt jeder Besucher eine Plastikkarte und eine geheime Identität. Deckname Peyton Segura, Beruf Gastprofessor aus Montreal, Kanada.
This is an RFID.
Das ist ein RFID-Chip. Wenn du damit an bestimmte Stationen in der Ausstellung kommst, wirst du registriert mit deinem Passwort.
It will sort of recognize you and your code word, which is what's your code word again?
Wie war nochmal dein Passwort?
Right. That will come up again.
As you send us your bombs, we will send you ours.
Projektionen, Bildschirme und seltene Ausstellungsstücke. Im ersten Raum treten Besucher bekannten Spionen gegenüber, wie dem Dänen Morten Storm. Der frühere Extremist sagt, er habe der CIA geholfen, den Al-Qaida-Führer Anwar al-Awlaki zu finden und zu töten. Auf der anderen Seite des Raums steht eine Projektion von James Lafayette, ein schwarzer, versklavter Amerikaner, der 1781 als Doppelagent in der Zeit des Unabhängigkeitskriegs die britische Armee ausspionierte.
Es gibt wieder interaktive Elemente für James Lafayette, ein Gedächtnisspiel. Wie konnte sich James all die Informationen, die er gesammelt hatte, merken?
Es sind Heldengeschichten, die hier erzählt werden. Ganz anders als in der aktuellen politischen Situation. US-Präsident Trump zieht die Erkenntnisse seiner Geheimdienste regelmäßig in Zweifel. Zumindest indirekt ging der frühere Direktor der Nationalen Nachrichtendienste, James Clapper, bei der Einweihung des Museums darauf ein.
Ein Ort, der die entscheidende Arbeit der wenig beachteten Helden hervorhebt, die dafür sorgen, dass dieses Land sicher bleibt, ist nicht nur angemessen, sondern entscheidend. Das gilt heute mehr als jemals zuvor.
Das Museum blendet dabei das Versagen der Geheimdienste nicht aus. Der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor, die Terroranschläge vom 11. September 2001. Warum hatte niemand gewarnt? Was für Europäer vielleicht zu kurz kommt, ist die Debatte über Folter in geheimen Gefängnissen der CIA, sogenannten Black Sites. In den Vereinigten Staaten und im Museum wird immer noch diskutiert, ob die Verschleppung von Terrorverdächtigen gegen US-Recht und Völkerrecht verstößt. Eine der Verantwortlichen dieser Praxis ist heute CIA-Chefin Gina Haspel.
Schönes Spiel mit ernstem Hintergrund im Spy Museum in Washington, das Thorsten Teichmann besucht hat. Falsche Identität bekommen, Krise lösen. Katrin Brandt im ARD-Studio in Washington. Hätten Sie Spaß daran, in die Identität Donald Trumps zu schlüpfen und sich an den Krisen zu probieren, die er im Moment zu lösen hat?
Um Gottes Willen. Also die Krisen, die er zu lösen hat, hat er ja zum großen Teil selbst verursacht. Und die Frage, wie tickt Donald Trump und was glaubt er eigentlich wirklich von dem Unsinn, den er da verbreitet, das ist ja eine Frage, die wir hier bislang noch nicht beantwortet haben. Manchmal denke ich mir, könnte ein kluger Kopf sein, der in Wirklichkeit nur schauspielert, um seine Ziele zu erreichen. Manchmal denke ich mir, nee, der ist wirklich so, wie er ist. 1:1.
Das könnte man dann wissen, wenn man reinschlüpfen könnte.
Ja, aber stimmt,
in der aktuellen Situation kann er ja als Amtsinhaber die Lage der Nation niemand anderem anlasten. Das heißt, er hat diese Krisen jetzt an der Backe und Sie haben selber schon gesagt, er ist maßgeblich daran beteiligt, dass es so ist, wie es ist. Am 3. November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt und er will es wieder werden. Wie sehr schadet das, was jetzt im Moment zu sehen ist, Corona-Pandemie, wirtschaftliche Folgen, Antirassismusbewegung und die Unruhen, ihm als Kandidat?
Naja, wir sehen im Moment, dass die Umfragen sehr zugunsten von Joe Biden, dem Herausforderer von den Demokraten, sich entwickeln, sagen wir mal so. Das kann aber auch genauso gut wieder anders laufen. Das heißt, das haben sich Leute von Trump abgewandt in dieser Krise. Die können sich ihm auch wieder zuwenden, wenn sich die Krise wieder anders entwickelt oder wenn sich das Coronavirus, wie Trump es ja immer wieder ankündigt, irgendwann wunderbarerweise auflöst. Wir vermuten, dass es das nicht tun wird. Man merkt, dass er nervös wird. Er hat ja gestern zum Beispiel zum ersten Mal seit Monaten wieder eins seiner Corona-Briefings angesetzt, ohne die berühmten Virologen, ohne den berühmten Virologen Dr. Fauci. Und er versuchte also jetzt, sich selber als Macher, als Gestalter, als Herr der Lage darzustellen. Daran kann man erkennen, dass er jetzt wirklich mit Macht versucht, sich vor die Krise zu stellen. Und keiner von uns kann hier eine Prognose abgeben oder eine Vorhersage machen, ob ihm das tatsächlich gelingen wird.
Er kriegt ja langsam auch Schwierigkeiten in seinen eigenen Reihen. In einem Interview mit dem eigentlich Trump-freundlichen Sender Fox News widerspricht der Moderator, legt Falschaussagen offen, Parteifreunde kritisieren ihn offen. Auf der anderen Seite steht der designierte demokratische Kandidat Joe Biden, der Trumps Slogan-Stil kapert, mit Buy American antritt, sich aber mit öffentlichen Auftritten zurückhält und bei Amtsantritt 78 Jahre alt wäre. Ist das jetzt wirklich die Chance gegen Trump?
Die Demokraten sind, glaube ich, inzwischen selber ein bisschen nervös, denn was aus den Umfragen auch klar wird, ist, die Anhänger von Trump stehen glühend hinter Trump. Die Anhänger von Biden nicht. Es fehlt an Begeisterung für Joe Biden. Die Menschen, die ihn wählen oder im Moment sagen, dass sie ihn wählen, tun dies, um Donald Trump loszuwerden. Das ist keine gute Voraussetzung, um einen sicheren Sieg reinzufahren. Es steht und fällt möglicherweise damit, wen er als Vizepräsidentin jetzt mit ins Rennen bringt. Es soll eine Frau sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine schwarze Frau ist, weil die schwarzen Frauen als Wählerinnen gerne die Demokraten zum Sieg tragen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wählergruppe. Kann aber auch sein, dass es gar keine Rolle spielt, weil bis zur Wahl noch irgendwas anderes in den Vordergrund tritt.
Aber er scheint auch die demokratischen Flügel zu einen. Das ist vielleicht seine Chance. Es wird auf jeden Fall ein lauter, schmutziger Wahlkampf. So viel ist sicher in den nächsten knapp 15 Wochen, weil Sie ja im Studio für ein riesiges Berichtsgebiet und für die große US-Politik zuständig sind. Sind Sie auch das größte ARD-USA-Studio mit eigentlich 6 Radiokorrespondenten und Korrespondentinnen. Ihnen ist aber schon jetzt nicht langweilig. Wie rüsten Sie sich denn für diese aufreibende Zeit?
Ja, uns ist unter anderem deswegen nicht langweilig, weil durch Trumps Einreiseverbot wir wirklich eine Korrespondentin kürzer sind als, jetzt habe ich wieder direkt aus dem Englischen übersetzt, one correspondent shorter than Michelle. Also wir haben einen Person zu wenig, weil genau, es fehlt jemand. Richtig, sehr schön, das haben Sie wunderbar übersetzt, Frau Fuhrmann. Es fehlt uns jemand, weil die Kollegin nicht einreisen kann. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie nach der Decke strecken und wir versuchen uns gesund zu halten, denn in dem Moment, wo natürlich einer von uns tatsächlich das
Virus bekommen würde, hätte das Folgen für die gesamte Mannschaft. Die machen sehr brav Homeoffice, außer wenn jetzt, wenn ich mich ins Studio setze, weil es einfach schöner klingt, sitze ich zu Hause und gucke in meinen Garten, wo die Vogelschar sich dick und rund an meinem Vogelfutterspender frisst. Also wir versuchen irgendwie über die Runden zu kommen und leider kommen wir eben zu wenig raus. Wir kriegen zu wenig mit von dem, was im Land los ist und das macht uns als Korrespondenten natürlich unglücklich.
Und wie viel raus können Sie in Washington? Im Moment ist es ja außerdem noch sehr heiß, ne?
Ja, wir haben jetzt seit mehreren Wochen täglich deutlich über 30 Grad und das geht auch locker so weiter. Das heißt, morgens raus und abends wieder rein und zwischendrin flach atmen. Ja, wir können uns hier in dieser Stadt schon tatsächlich bewegen. Es gibt noch nicht so richtig viel Grund, sich zu bewegen, weil jetzt auch die Sommerferien hier ausgebrochen sind. Es ist sehr, sehr ruhig in der Stadt, aber wir versuchen es natürlich immer wieder mal zu gucken, ob wir Gesprächspartner finden. Aber viel findet natürlich tatsächlich über Skype oder über FaceTime und ähnliches statt. Ganz einfach, weil wir die Leute auch schützen wollen selber.
Katrin Brandt, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Berichte und auch die persönlichen Eindrücke aus dem ARD-Studio Washington in der letzten Stunde.
Sehr gern.
Und zum Schluss stoßen wir noch einmal an mit einem der meistverkauften Whiskys der Welt, einem Jack Daniels. Katrin Brandt ist vor Corona dorthin gereist, wo dieser edle Tropfen destilliert wird. Allerdings anstoßen können wir nur außerhalb von Lynchburg, Tennessee, denn es gibt auch Jahrzehnte nach Ende der Prohibition noch Gegenden, die trocken sind.
Sehr gut, dieser Nachtisch. Schokoladentoffeekuchen mit Schlagsahne. Aber Moment mal, da ist doch Alkohol drin. Na klar, sagt Debbie, die Managerin von Miss Mary Bobos Restaurant.
You have fudge pie with Jack Daniel whipping cream.
Das war Fudge Pie mit Jack Daniel Schlagsahne, sagt sie. Aber das ist doch hier ein trockenes County. Naja.
Sir, we can cook with it. We just can't.
Wir dürfen damit kochen. Wir dürfen bloß nicht in die Stadt gehen und ihn kaufen. Aber es gibt kein Gesetz, das das Kochen mit Alkohol verbietet.
Es ist kompliziert in Moore County, Tennessee, 1,5 Autostunden südöstlich von Nashville. Vor 100 Jahren begann in den USA die Prohibition, vor 87 Jahren endete sie wieder. Doch hier in Moore County darf bis heute weder Wein noch Likör noch Schnaps verkauft oder ausgeschenkt werden. Was nicht weiter interessant wäre, würde im Örtchen Lynchburg nicht der meistverkaufte amerikanische Whisky produziert, Jack Daniels.
Well, our joke is that we are the wettest dry county in the state.
Wir machen hier immer den Witz, dass wir das feuchteste, trockene County im Staat sind, sagt Landrätin Bonnie Lewis.
Since 1866, we've made Jack Daniel's whiskey by the same old method here in the hills of Tennessee.
1866 beginnt der Unternehmer Jack Daniel im Örtchen Lynchburg Whisky zu brennen. Sein Old No. 7 wird ein großer Erfolg, nur kurz unterbrochen durch die Prohibition. Ende der 1930er Jahre darf in Lynchburg wieder destilliert werden. Doch während sich viele Kommunen in Tennessee entscheiden, auch den Verkauf von Schnaps und Wein wieder zu erlauben, bleibt in Moore County alles beim Alten. Für Locals wie Jet Lorette ist das sehr in Ordnung.
Das heißt, wir haben keine Bars, keine Kneipen, keine Schnapsläden. Aber weil wir so klein sind, fährst du 20 Kilometer nach Norden bis zu einer Bar und 20 Kilometer nach Süden und findest ein Geschäft. Also, wir können zu Hause trinken, nur nicht öffentlich.
Für die 300.000 Touristen aber, die jährlich nach Lynchburg kommen, hieß das, sie durften den weltberühmten Whisky nicht einmal probieren. Das hat sich inzwischen geändert. Touristen wie Amy aus Illinois amüsiert das eher.
Ich finde das sehr interessant, dass es diesen Ort seit über 100 Jahren gibt und das County immer noch trocken ist. Das ist eine lustige historische Tatsache.
It's a fun historic fact.
Landrätin Bonnie Lewis in ihrem winzigen, vollgestopften Büro aber wäre sehr dafür, die Regeln zu lockern.
I mean, it increases your sales. Anytime your sales are increased, your tax revenue is increased.
Das steigert ihren Verkauf und das steigert ihre Steuereinnahmen, sagt sie, die gerne ein bisschen was verbessern würde in ihrem kleinen County.
Und das war der Tag für heute. Morgen ziehen wir weiter nach San Francisco. Dann begrüßt sie meine Kollegin Imke Turner sicher mit einer Blume im Haar bei der HR2, der Tag Weltreise. Diese Sendung liegt wie alle anderen Weltreisestationen für die Weiterreise im Kopf für Sie bereit als Podcast unter hr2.de oder in der Audiothek der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.